Predigttext steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 9, und ich lese die Verse 61 und 62. Er sprach aber zu einem anderen: Folge mir nach. Der antwortete: Erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Da sprach Jesus zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Er sagte aber auch ein anderer: Ich will dir nachfolgen, Herr. Zuvor jedoch erlaube mir, von denen, die in meinem Hause sind, Abschied zu nehmen. Da sprach Jesus zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Liebe Gemeinde, das Thema, das wir heute Morgen bedenken wollen, heißt: Schau nicht zurück. Wenn sich das Jahr zu seinem Ende neigt, beginnt die Zeit der Rückblicke. Man bringt uns ins Bewusstsein, was im vergangenen Jahr so alles gewesen ist. Man sucht die wichtigsten Ereignisse noch einmal in Erinnerung zu rufen und man fragt andere und wird gefragt: Was war für dich wichtig im vergangenen Jahr? Was waren für dich die wichtigsten Ereignisse in deinem Leben? Und damit ist eine Bewertung gefragt. Wir sollen bewerten, was war. Und wir glauben, dass das gut und wichtig ist, um das vergangene Jahr hinter uns zu lassen und uns dann der Zukunft zuzuwenden. Um Bewertung des vergangenen Jahres geht es auch im Geschäftsleben. Da ist der Erfolg gefragt, der gemessen und beurteilt wird. Darum werden Abschlüsse getätigt, Erfolgsrechnungen vorgenommen und Bilanzen gezogen. Und da ist nicht gefragt, ob uns das Spaß macht. Das ist einfach nötig und wird verlangt und soll darum auch nicht kritisiert werden. Schließlich auch die Mitarbeiter unserer Gemeinde und unser Kassier werden einen Rückblick über ihre Tätigkeit des vergangenen Jahres verfassen. Die Gemeinde wird das zur Kenntnis nehmen und zu den Akten legen. Und das Jahr ist schon Geschichte. Mitten in diesem vielfältigen, rückwärts gerichteten Geschehen steht das Wort des Evangeliums, das wir gehört haben, quer zur Landschaft. Schau nicht zurück, ist die Botschaft. Ja, das Evangelium scheint unser Tun gegenteilig zu beurteilen. Es sagt: Wer zurückschaut, ist nicht tauglich für das Reich Gottes. Das will gewiss näher betrachtet werden. Das Evangelium fordert uns nicht auf, uns unbesehen von der Vergangenheit zu trennen. Im Gegenteil. Es wird uns unerbittlich das Evangelium selbst früher oder später mit der Zukunft, mit der Vergangenheit konfrontieren, mit unserer Vergangenheit. Denn wenn wir der eigenen Vergangenheit nicht begegnen, wird sie uns unweigerlich einholen und sich damit wiederholen. Und das Neue, das wir erwarten von der Zukunft, wird kein Neues sein, sondern Neuauflage des Alten. Auch im neuen Jahr, das vor uns liegt. warum nun dieses harte Wort Jesu? Jedenfalls empfinden wir es so. Und zwar ausgerechnet dort, wo sich ein Mensch bereit erklärt, ihm nachzufolgen. Genauer, zwei Menschen bereit sind, ihm nachzufolgen. Ist es verboten, sich von Familie und Verwandtschaft zu verabschieden? Ist es verboten, an der Beerdigung seines Vaters teilzunehmen? Bevor man sich mit Christus auf die Reise macht, soll man einfach alles ungeordnet hinter sich lassen und mit Jesus gehen? Wäre das nicht geradezu Flucht aus den eigenen Lebensverhältnissen? Das kann es nicht sein. Aber wenn uns ein Wort des Evangeliums ärgert, wenn wir es als unmöglich oder als unmenschlich empfinden, dann ist es Zeit, sich auf die Suche zu machen und zu fragen und zu bitten. Und dann ist unser Suchen begleitet von der Verheißung Jesu: Wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan werden. Es geht im Wort des Evangeliums meist nicht darum, dass wir etwas besser verstehen und in unser Denken besser einordnen können. Es geht im Evangelium vielmehr um Wahrheit. Eine Wahrheit, die sucht, in unserem Herzen Eingang zu finden und in uns Wohnung zu nehmen, um uns so zu erlösen. Durch Verstehen wird kein Mensch erlöst. Wir verstehen inzwischen die Weltgeschichte und sie ist kein Deut besser geworden. Nein, durch das Eingehen der Wahrheit Gottes in unser Herz und Leben werden wir erlöst. Und es wird uns die Tür aufgetan zu Gottes verborgenem, ewigem Reich. Das Reich Gottes wird der Mensch nie verstehen, ohne es misszuverstehen. Und darum kann er nur wählen, ob er es in sich einlassen will und in ihm leben will. Und davon erzählt nun diese Szene. Zwei Menschen haben sich entschieden, mit Jesus zu gehen, sich mit ihm auf einen Weg zu machen, den sie nicht kennen. Sie kennen nur Jesus, nicht den Weg, den er geht. Und das nennen wir Nachfolge Christi. Und es scheint, als ob es für sie eine ganz praktische Angelegenheit gewesen sei, sich mit Jesus auf eine Reise zu begeben. Denn jeder von ihnen lebte, wie wir alle, in einem bestimmten Lebenszusammenhang. Und wenn man sich auf eine Reise machen will, dann braucht das gewisse Vorbereitungen. Man ordnet seine Verhältnisse. Man erledigt noch notwendige Angelegenheiten. Und das ist so selbstverständlich, dass es eigentlich keiner Erwähnung bedarf. Warum aber dann, wenn es so selbstverständlich ist, bringen es die Betroffenen zur Sprache? Warum fragen sie Jesus für etwas um Erlaubnis, als ob er ihnen vorher etwas verboten hätte? Warum tun sie nicht einfach, was sie für nötig und richtig erachten? Es ist das Wörtlein zuvor, das in beiden Szenen vorkommt. Und vielleicht ist es dieses Wörtlein, das Jesus herausgefordert hat zu dem Satz: Wer die Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der ist nicht tauglich für das Reich Gottes. Vielleicht liegt in diesem Wörtlein zuvor die Tür zu dem verhängnisvollen Blick zurück, der uns nicht von der Vergangenheit befreit, sondern an die Vergangenheit bindet. Das Leben ist voller Bewertungen, die wir täglich unzählige Male vornehmen, oft ohne es zu merken. Was ist mir wichtig? Was ist mir jetzt wichtig? Und das heißt dann eben auch, das ist mir wichtiger als jenes, dies ist mir wichtiger als das. Und dazu kommt im täglichen Leben eine Werteordnung, ohne deren Einhaltung das Leben nicht funktionieren kann. Ein Beispiel. An Weihnachten ist die Familie wichtig. Stimmen wir überein. Manche sagen, die Familie sei ihnen das Wichtigste im Leben. Generell. Wenn nach den Festtagen der Alltag wieder beginnt, ist der Beruf wichtiger als die Familie. Ohne Zweifel. Weil die Familie zu ihrem Lebensunterhalt Geld braucht, das erst verdient werden muss. Und ein Beruf seine Anforderungen stellt, wie auch immer. Darum bedeutet es keine Entwertung der Familie, wenn man sich nach den Festtagen wieder dem Beruf widmet. Und die Rangordnung der Werte in sich, also im praktischen Leben, sich verändern in ihren Bezügen, bedeutet aber nicht, dass sich die einzelnen Werte verändern. Es ist immer eine Frage, was zuvor? Ein Schüler treibt gerne Sport. Sport ist gesund, aber er soll doch seine Hausaufgaben machen. Frage, was kommt zuerst? Die Eltern würden sagen, Hausaufgaben machen. Der Schüler würde sagen, Sport. Was ist wichtiger? Es kommt darauf an, wie gut er in der Schule ist. Wenn er es sich leisten kann, zuerst Sport zu machen, Sport zuerst, ist gesund. Wenn er besser seine Hausaufgaben zuerst machen sollte, weil er vom Sport nämlich nicht mehr nach Hause kommt, sollte er zuerst seine Hausaufgaben machen. Die Bewertung des einen oder anderen ändert sich nicht durch die Reihenfolge. Es ändert sich nur, was wir sagen, was zuerst kommt. Dieses Wörtlein kommt in unserem täglichen Leben ständig vor, ob wir es sagen oder nicht. In all den Dingen unseres Lebens, in den Verhältnissen, in denen wir sind, die Aufgaben, die wir erfüllen, die Tätigkeiten, die unser Leben ausmachen. Entweder setzen wir uns selbst in diesem Wert, was zuerst kommt, oder andere sagen uns, was jetzt zuerst kommt, wie es meistens im Beruf der Fall ist, manchmal auch in der Familie. Oder wir handeln aus dem Bauch heraus und machen uns nicht einmal klar, dass wir Bewertungen vornehmen, in dem, was jetzt zuerst kommt und nachher kommt. Die scheinbar so verständliche Frage der beiden Menschen, die Jünger Jesu werden wollten und sollten, zeigt, dass sie nicht begriffen haben, worauf sie sich einlassen, wenn sie Jesus nachfolgen. Wenn es um die Frage der Nachfolge Christi geht und um das Reich der Himmel, um das Reich Gottes gibt es keine Erlaubnis dafür, was man zuerst noch schnell erledigen muss, um nachher Jesus nachzufolgen. Da gibt es allerdings auch kein Verbot dafür, das zu tun, was man für nötig hält. Und darum kann und will Jesus auch keine Erlaubnis erteilen. Wo es kein Verbot gibt, gibt es auch keine Erlaubnis. Die Fragenden stellen ihre eigene Souveränität in Frage. Sie möchten die Verantwortung für ihr Leben in der Folge der Nachfolge Jesu und ihr Verhalten an Jesus delegieren. Das klingt gut. Das aber ist in Gottes Reich nicht gefragt. Das ist nicht Sinn und Inhalt der Nachfolge Christi oder gar die Bedingung. Im Gegenteil. Jesus nachfolgen, ob aus innerem Antrieb, Herr, ich will dir nachfolgen, oder von ihm gerufen, komm, folge mir nach, bedeutet, dass der Mensch sich ernst nimmt und meint, was er sagt. Und da gibt es nichts, einfach nichts, was zuvor noch kommen könnte. Alles andere ist Blick zurück, der uns untauglich macht für den Weg, den wir mit der Nachfolge Jesu einschlagen. Nachfolge Christi ist kein zusätzlicher Wert im Leben. Zusätzlich zu den anderen Werten, die wir in uns tragen und denen wir im Alltag oder am Festtag folgen. Nachfolge Christi ist nicht ein Wert, der noch hinzukommt zum Wert, den die Familie für uns hat. Auch noch Nachfolge Christi. Oder zum Wert, den der Beruf für uns hat. Auch noch dazu Nachfolge Christi. Oder zum Wert, den Freizeit für uns hat, oder Sport, oder Gesundheit, oder was auch immer. Nicht auch noch dazu Nachfolge Christi. In der Nachfolge Christi, im Reich Gottes, liebe Gemeinde, geht es um einen Wert in unserem Leben. Um den einen Wert, an dem alle anderen Werte hängen. In welcher Reihenfolge dann auch immer. Von Familie über den Beruf und die Freizeit mit allem, was uns sonst noch im Leben beschäftigt. Von den Problemen der Gesellschaft bis zu den Problemen der Welt, die wir haben. Von den Wirtschaftsproblemen bis zu den politischen. Alles hängt an dem einen Wert. Das Reich Gottes. Das Reich der Himmel. Darum tritt Nachfolge Christi nicht in Konkurrenz zu Familie, zum Beruf. Es mag diesen Konflikt in unserem Leben oft genug geben, Konkurrenz zwischen Familie und Beruf oder zwischen Freizeit, zwischen Beruf und Gesundheit, in der sich manche häufig für den Beruf entscheiden. Es gibt diese Konkurrenz in unserem Leben von einem Wert, der in Konkurrenz zum anderen Wert tritt. Es gibt diese Konkurrenz aber nicht zwischen dem Reich Gottes und all den wichtigen Werten unseres Lebens. Darum kann Jesus sagen, sucht zuerst das Reich Gottes, so wird euch alles andere, was ihr braucht, hinzugefügt werden. Alles hängt an dem einen, dem Reich Gottes, dem Reich der Himmel und der Weg dahin in der Nachfolge Christi. Wie auch immer diese Welt es anders betrachten mag, anders erscheinen mag und selbst anders erscheinen mag, plötzlich im Alltag, was auch immer in diesem Leben sonst gelten mag, es hängt alles an diesem Reich Gottes. Darum darf man aber auch Gemeinde und Reich Gottes nicht gleichsetzen. Gemeindeleben ist nicht gleichbedeutend mit Nachfolge Christi. Aktivitäten im Gemeindeleben können durchaus in Konkurrenz treten zu Familie und Beruf. Und das Verhalten möge sehr wohl bedacht und abgewogen und jeweils entschieden werden, das Verhalten des Einzelnen. Ganz anders aber das Reich Gottes. Wer sich auf den Weg der Nachfolge Christi begibt, tut gut daran, nicht zurückzublicken, um nach Erfolgen und Ergebnissen zu fragen. Er verschließt sich damit den Weg, auf dem er sich befindet. Aber wir sind dem Reich Gottes gegenüber misstrauisch. Wir sind so misstrauisch, als wäre das Reich Gottes eine Sekte, die von uns Opfer verlangt, dass wir unsere Familie hintanstellen, vergessen am liebsten, woher wir kommen, nach dem Motto, jetzt fängt alles ganz neu an und alles andere musst du hinter dir lassen. Unseren Beruf nicht mehr ernst nehmen, auf persönliche Freizeitaktivitäten verzichten, das alles gibt es. Aber das hängt zusammen damit, dass wir Menschen das Sektentum in uns tragen. Und zwar in unserer religiösen Seele. Mit ihrer Opferangst und ihrem Opferwillen. Es hängt damit zusammen, dass wir Menschen eine Sehnsucht in uns haben nach einer Autorität. Eine Allmacht, an die wir uns verlieren können, zu finden in allen Religionen. Der wir dann aber auch vorwerfen können, du bist schuld, dass es uns nicht gut geht. Und dann beten, bitte sorge dafür, dass es uns gut geht. Und der wir vorwerfen können, du bist schuld an dem Unglück der Welt, denn du hättest es verhindern können, du bist ja allmächtig. Das ist das Sektentum in der religiösen Seele des Menschen. Dieser Vorwurf ist auch Jesus begegnet. Als er den Tod eines ihm nahestehenden Menschen nicht verhindert hat, warum bist du nicht rechtzeitig gekommen? Wärst du da gewesen, wäre alles anders geworden. Schließlich hat man ihn verlacht, als er sterbend am Kreuz hing und nichts zu sehen war von seiner heilenden Kraft, von seiner Kraft Wunder zu tun oder von dem verheißenen Reich Gottes. Aber liebe Gemeinde, das war das Reich Gottes, das da am Kreuz hing, das da offenbar wurde. Aber sie haben es nicht sehen können. Es passte nicht in ihr Bild, denn es wohnte nicht in ihren Herzen. Wenn Jesus Menschen am Anfang ihres Weges mit ihm so begegnet, wie er es hier tut, dann will er diesen religiösen Seelen die Augen öffnen. Er weist keinen zurück, der zur Beerdigung seiner Eltern geht oder sich von seiner Familie verabschiedet. Aber er weist den zurück, der ihn erst um Erlaubnis bittet, statt zu entscheiden, was er tun will und es auch zu tun. Er entlarvt die religiöse Seele, die so unterwürfig erscheint. Und er entlarvt sie als halbherzig, rückwärts gerichtet und nicht tauglich für das Reich Gottes. Würde Jesus Menschen ohne diesen seinen Widerspruch auf den Weg mit sich nehmen, Sie wären es, die dann anderen Vorschriften machen würden. Zum Beispiel, wem es erlaubt wird, in das Reich Gottes zu kommen und wem nicht, wie es bis heute geschieht. Sie verteilen dann unter ihren Mitmenschen Erlaubnisse und Verbote und fordern Unterwerfung, um über ihr Leben im Namen Gottes zu bestimmen. Jesus nicht. Jesus nicht. Er nimmt diese Unterwerfung nicht an. Er weiß, dass die solches tun, dem, was auf dem Weg der Nachfolge geschieht, nicht standhalten werden. Er weiß, dass sie immer versuchen werden, den Weg der Nachfolge in ihre Hand zu bekommen, um über das Reich der Himmel für andere zu verfügen. Sie werden immer versuchen, das Reich der Himmel und das Reich Gottes mit dem Reich der Welt in Einklang zu bringen, weil sie die Unvereinbarkeiten dieser beiden Reiche, die sie in ihrer Seele nicht unterscheiden können, auch im Leben nicht unterscheiden können, in der Offenbarung Gottes nicht unterscheiden können, weil sie die Spannung von der Unvereinbarkeit des Reiches Gottes mit dem Reich der Welt nicht ertragen können. Darum wollen sie die Erde himmlisch machen und den Himmel irdisch. Das wäre ihr Paradies. Jesus weiß, dass solche Nachfolger das Reich Gottes für ihre eigenen hehren Ziele zur Rettung der Welt missbrauchen werden und alles tun werden, um das Kreuz zu vermeiden. Sie würden nicht davor zurückschrecken, zu versuchen, ihn von dem Kreuzesweg abzuhalten, wie es geschehen ist. Weil der Sinn des Menschen den Kreuzesweg nicht begreifen kann und seine Natur es nicht begreifen will. Darum Jesu Widerstand in diesen und mit diesen Worten. Es ist ein Widerstand zu unserem Heil, wenn wir ihn aushalten. Man weiß nicht, wie die Geschichte ausgegangen ist. Das Evangelium schweigt sich darüber aus. Vielleicht haben sich die beiden Menschen wieder von Jesus abgewandt, der von ihm gerufen worden ist und der aus innerem Antrieb gekommen ist. Vielleicht wurde ihnen das, was sie zuvor noch tun wollten, auf einmal zu dem Alltag, in den sie wieder zurückgekehrt sind, wie manche Vollamtliche dann so schön sagen, jetzt bin ich wieder zurückgekehrt in meinen Alltag, in meinen Beruf, und das wurde ihnen zu ihrer Zukunft. Vielleicht aber sind ihnen die Augen aufgegangen und sie haben sich entschieden, den Weg mit Jesus zu gehen. Und das Wörtlein zuvor dem Alltag zu überlassen, den es auch mit Jesus gibt. Den täglichen Entscheidungen, sie zu treffen, sie ernst zu nehmen, weil sie begriffen haben, dass es in all dem Streit der Dinge dieser Welt um unser Herz und unser Leben ein einziges vor allem gibt. Das Reich der Himmel. Die entscheidende Frage aber ist, was mit uns geschieht, die wir mit diesem Jesuswort konfrontiert werden. Ob wir an diesem Widerstand Jesu die Würde erkennen, die uns da entgegenkommt. Und dass wir von ihm durch seinen Ruf ganz ernst genommen werden. Oder ob wir uns beleidigt abwenden, weil wir uns von ihm nicht verstanden fühlen mit unseren Bedürfnissen, das Ganze uns zu kompliziert ist und wir lieber unsere Jahresabschiedsfeste feiern, uns gegenseitig und uns selbst mit guten Vorsätzen Neues schwören, versprechen, um es nach kurzer Zeit wieder durch das Alte bestimmen zu lassen, aber wir haben es dann wenigstens versucht, das Neue haben uns wenigstens einen guten Vorsatz gefasst, besser Vorsätze fassen als keine fassen, auch wenn man sie nicht einhält. Und man hat dann wenigstens ein gutes Gefühl. Das wirklich Neue ist nur auf dem Weg mit Jesus zu gewinnen. Es ist das Unbekannte des Reiches Gottes, das wir nicht wissen, dass wir uns darum gar nicht vornehmen können, weil wir es nicht kennen. Seine Wirklichkeit auf diesem Weg wird unsere guten Vorsätze ersetzen, beiseite schieben. Seine Gegenwart und Gegenwärtigkeit in unserem Leben ist eine Wirklichkeit. Und sie wird allen Werten in unserem Alltag ihren Platz geben, je nachdem. Wir werden Autorität gewinnen in dem, was zuerst und zu zweit kommt, je nachdem. Bei all den hohen Wertungen, die wir in uns tragen. In Gottes Reich, bei ihm, bei Jesus, geht nichts verloren. Nichts Weltliches ist verachtet. Nichts, was zu unserem Leben gehört, wird übersehen. Nichts, was unser Leben ausmacht, würde nicht aufgenommen sein in seinem Reich. Von der Geburt bis zum Tod. Hat er nicht gesagt, dass bei Gott jedes Haar auf unserem Haupte gezählt sei? Warum dann schauen wir angstvoll zurück, mit dem angstvollen, nach rückwärts gerichteten Blick, um uns abzusichern, dass wir ja auch alles gut gemacht haben, uns eine Sicherheit verschaffen wollen, die uns letzten Endes nur angstvoll in die Zukunft blicken lässt? Wir bewegen uns doch im Kreis mit unserem, was zuerst kommt, mit all unseren Bewertungen. Zum Schluss sind wir gefangen in der Angst zu verlieren. Es gibt keine größere Angst in den Herzen von uns Menschen als die Verlustangst. Sie ist in Wahrheit Todesangst. Und Angst verschließt. Da können wir zurückschauen, wie wir wollen, Bilanzen ziehen, wie wir wollen, uns auf die Schulter klopfen im Blick auf das vergangene Jahr oder in der Asche Buße tun, wie wir wollen. Wenn die Angst in unseren Herzen sitzt, haben wir keine Zukunft. Sie verengt sich. Sie nimmt uns die heilige Gegenwart Gottes in unserem Leben, damit die Offenbarung seines Reiches und seiner Liebe. Da ruft uns das Wort Jesu heraus. Lege die Hand an den Pflug und schau nach vorn. Traue ihm an dieser Begegnung und an seinem Widerstand. Erkenne, dass er dich ernst nimmt, dich beim Wort nimmt und dich ruft und dann entscheidet, wer in deinem Leben zuerst kommt. Amen. Herr des Himmels und der Erde, du verborgener, ewiger Gott, zu dir beten wir aus unseren Herzen, so wie sie sind. Aus der Beschaffenheit unseres Lebens, in dem wir uns jetzt vorfinden. Mit dem, was hinter uns liegt und mit dem, was möglicherweise vor uns liegt. Verborgen. Du weißt, Gott, dass Verborgenes uns Angst macht. Wir suchen zu kennen, zu wissen, damit wir es handhaben können und unserem Leben zufügen, so wie wir wollen. Wir haben Angst vor deiner Verborgenheit, Gott. Du könntest Dinge für uns wollen, die wir nicht wollen. Wir können es uns nehmen, was wir haben, was uns Leben bedeutet und kostbar ist. Unsere Seele traut dir nicht, trotz all deiner unzähligen Wohltaten in unserem Leben, trotz deiner Zuwendung und Gegenwart, die im Wort und Geist deines Sohnes Jesus unser Herz sucht. Wir haben Angst, uns falsch zu entscheiden, suchen darum deine Hilfe und meinen doch mehr deine Hilfe als dich selbst, als der, der du bist. Und in dir, Gott, brennt die Sehnsucht, dein Herz uns Menschen zu offenbaren, uns aufzunehmen und uns teilzugeben an der Herrlichkeit deines ewigen Reiches, das unseren Augen noch verborgen ist in dieser sichtbaren Welt. Du hast das Äußerste getan und deinen Sohn gesandt, um uns diese einzigartige Perle, diesen Wert aller Werte, dieses kostbarste aller Kostbarkeiten, dein ewiges Reich ins Herz zu bringen und in unser Leben, dass alles, was wir erleben, sich daran orientiere. Glanz und Licht, Wert und Bedeutung, zuvorderst oder zuhinderst, erfahren soll. Du hast uns erhoben, o Gott, aus unserer Verlorenheit zu deinen Söhnen und Töchtern und Erben deines Reiches. Lass das Wort deines Sohnes Jesus eingehen in unser Inneres. Und wenn es uns schneidet und wehtut, dann zeig uns, dass diese Wunde geschnitten ist, damit Heil geschehe. Größeres geschehe als dieser Schmerz, dein Reich in uns Wohnung finde, in dem, was wir nicht wissen von dir und dir dennoch und darin trauen, mit unserem Leben, im Blick auf das Gestern, im Blick auf das Heute und im Blick auf das Morgen. Amen.